Okay, dann lassen Sie uns anfangen. Das Blatt 4 ist ja letzte Woche zurückgekommen und Blatt 3 war gut, Blatt 2 war gut, Blatt 1 war und Blatt 4 war nicht gut. Durchschnitt 50%, also das ist gerade mal so, wie wir an sich. Ja, also das ist unter den, denke ich mal, unter Ihren Erwartungen und natürlich auch unter unseren Erwartungen. Das war einem Blatt von der Aussagenlogik her gesehen, ein Material, was normalerweise gut läuft. Allerdings dieser Typus von Aufgaben, das ist jetzt für uns nichts Neues, das gibt Schwierigkeiten. Wir hatten ein ähnliches Blatt vor einem Jahr mit ungefähr derselben Leistung. Was bedeutet das aber? Blatt 4. Ja? Was gar nicht gut gelaufen ist, das ist die Aufgabe mit den Türmen und den Läufern. Es ist anscheinend nicht richtig rübergekommen, wie man mit der Aussagenlogik modelliert. Würde deshalb wirklich darum bitten, dass Sie, wenn Sie dann in die Übungen gehen, gerade mit der Dame-Läufer-Aufgabe besonders genau zuhören. Wissen Sie, wenn wir nicht wirklich Dinge in den Rechner bekommen können, und davon reden wir, wenn wir modellieren, dann ist das für uns witzlos. Ne? Wir müssen wissen, wie man die Aussagenlogik einsetzt, damit wir tatsächlich im Rechner über interessante Fragestellungen reden können. Also, bitte in dieser Woche schön aufpassen bei der Aufgabe 1. Was ich gerade noch, worauf ich gerade auch noch hinweisen möchte, KNF und DNF, das ist zum großen Teil, das ist vernünftig gelaufen, bis darauf, dass gesagt wird, naja, wie komme ich denn auf eine KNF für Phi, indem ich die DNF für Phi negiere? Nee, Pustekuchen, das ist nicht der Fall. Was ich machen muss, um auf die KNF zu kommen, ich muss die DNF negieren, aber die DNF für nicht Phi. So, und wie mache ich das mit der DNF-Negation? Das mache ich mit dem Morgen. Ich denke, das kriegen wir aus dem System raus, ja? Wichtig, dass man allerdings mit KNFs und DNFs umgehen kann, ja? Weil das gehört zu dem Kalkül der Aussagenlogik hinzu, dass wir zum Beispiel auf KNFs gehen können und dann mit dem DPLL, Davis-Putnam-Logemann-Lovelace-Algorithmus arbeiten können. Das können wir nur, wenn wir eine KNF haben. Deshalb müssen wir sie erstmal herstellen. Eine weitere Bemerkung, es ist dann öfters gesagt worden, ich hätte in der Vorlesung behauptet, es sei sehr schwierig zu unterscheiden, DNF oder KNF. Pustekuchen, das ist völlig trivial, da schaue ich mir einfach an die syntaktische Form. Ist das eine DNF, dann ist es ein Oder. Ist es eine KNF, dann ist es ein Und. Ein Und von Disjunktionstermen bzw. ein Oder von Konjunktionstermen. Wissen Sie, was sehr schwierig ist? Das ist die Minimierung einer DNF, eine kleinstmögliche kompakte DNF zu besorgen oder eine kleinstmögliche KNF zu besorgen. Das ist schwierig. Aber syntaktisch zu unterscheiden, zu sagen, du bist DNF und du bist KNF oder ihr seid beides DNF wie auch KNF, das ist einfach. Ja? Aber okay, wir haben jetzt im Wesentlichen einen Teil der Vorlesung erreicht, wo Ihre Geduld ein bisschen auf die Probe gestellt wird. Ja? Was haben wir? Wir haben das erste Beweisblatt hinter uns und das zweite Beweisblatt kommt. Also Blatt 4 war nicht wirklich der Knaller. Blatt 5 erwarte ich besser. Das Blatt, was jetzt raus ist, da müssen wir durch. Das muss nichts heißen. Ja, Sie werden sehen, die Aufgaben, die wir haben, das sind interessante Aufgaben und Aufgaben, woran Sie auch sehen, dass wir sowas tun müssen, wie uns mit der Induktion beschäftigen. Nach diesem Blatt wird es wieder besser. Da kommen wir mit den Graphen und nach dem Graphenblatt werden wir dann mit Bäumen uns beschäftigen. Also nach dieser kleinen schwierigen Periode wird es tatsächlich dann wieder einfacher werden, um danach mit Markov-Ketten wieder ein bisschen schwieriger zu werden. Ja? Aber was ich sagen möchte, bitte den Fuß auf dem Gas lassen. Okay, so, was machen wir? Wir machen vollständige Induktion. Wir möchten eine All-Aussage zeigen und ich habe jetzt gerade nochmal den Kontext versucht herzustellen. Worum haben wir uns gekündigt? Wir haben uns gekümmert um Existenzaussagen. Wie beweist man eine Existenzaussage? Indem man ein Beispiel konstruiert für ein Objekt, dessen Existenz gefordert wird. Wie beweist man eine All-Aussage? Indem man den Nachweis für ein beliebiges Objekt führt. Falsifiziert man eine All-Aussage durch ein Gegenbeispiel? Nicht? Und dann haben wir uns gekümmert um die verschiedenen Beweistypen. Das waren direkter Beweis, Kontraposition, Beweis durch Widerspruch. Und jetzt sind wir bei dem für die Informatik mit am wichtigsten Beweisschema, nämlich der vollständigen Induktion. Und wissen Sie, der Grund dafür ist ein ganz, ganz einfacher. Vollständige Induktion ist eine Sichtweise, auf rekursive Programme zu schauen. Und diese beiden Sichtweisen, rekursive Programmierung auf der einen und Korrektheitsbeweise durch vollständige Induktion auf der anderen Seite, diese beiden Gesichtspunkte, diese beiden Sichtweisen, ja, die gehören zusammen, das sind Zwillinge. So, also, wenn wir Induktion uns anschauen, dann haben wir natürlich zuerst einmal den Induktionsanfang, der ist jetzt hier sehr simpel dargestellt. Sie werden in den Übungen sehen, dass wir da tatsächlich kompliziertere und dann später auch jetzt heute in der Vorlesung noch kompliziertere Induktionsanfänge haben. Hier ist es noch so, dass gesagt wird, bitteschön, wenn du eine Aussage für alle natürlichen Zahlen zeigen möchtest, dann zeigst du das mindestens für n gleich 0. In vielen Anwendungen ist es aber durchaus so, dass es vernünftig ist, den Induktionsanfang nicht nur bei 0, sondern bei 0 und 1, das werden wir in dieser Vorlesung noch erleben, oder in den Übungen, ja, wenn gesagt wird, ich habe eine Aussage, die gilt erst ab irgendeiner Zahl n0, dass man da sagt, ja, da fange ich natürlich mit n0 an als Induktionsanfang, weil die All-Aussage erst ab n0 gelten soll. Oder aber ich fange an bei n0 und n0 plus 1, weil es da vielleicht vernünftiger ist, als nur mit einer einzigen Aussage über die Anfangszahl zu beginnen. Also, Induktionsanfang, hier sehr einfach dargestellt, im Allgemeinen, aber durchaus muss man sich vorher Gedanken machen, ein bisschen kitzliger. Induktionsschritt, auch hier sehr einfach dargestellt. Da wird im Wesentlichen gesagt, du darfst annehmen, und das firmiert für uns unter Induktionsannahme, dass die Aussage für n wahr ist und sollst sie dann zeigen für n plus 1. So, in vielen Fällen ist es aber natürlich dann auch so, dass es leichter ist zu sagen, ich möchte die Aussage für n plus 1 zeigen und nehme dazu an, die Aussage für n ist wahr und die Aussage für n minus 1 ist wahr und vielleicht noch weitere Dinge, die man annimmt. Ja, im Extremfall könnte man natürlich sagen, ja, da nehme ich an, dass alle Aussagen a von i für i kleiner gleich n wahr sind. Dann könnten Sie natürlich fragen, ja, du Döskopf, und warum schreibst du das dann nicht auf? In vielen Fällen ist es natürlich auch so, dass es sinnvoller ist, die Aufmerksamkeit, soweit es geht, zu beschränken. Und man hat halt experimentell beobachtet, dass eine Induktionsannahme genau auf den Vorgänger beschränkt, in vielen Fällen ausreicht. Ja? Also dieses Schema ist in vielen Fällen für unsere, er hat Tschüss gesagt, für unsere Zwecke. Ei. Ich habe keinen Strom. Das mag er nicht. Ja. Okay. Gut, also wir sind bei der Induktion und wir reden über verschiedene Schemata. Das haben wir jetzt schon durchaus uns viele angeschaut. Dann haben wir uns überlegt, was denn als eine erste Anwendung der vollständigen Induktion, was denn die Summe der ersten n-Zahlen ist. Und da haben wir uns dann überlegt, dass, bitteschön, diese Summe der ersten n Zahlen, i gleich 1 bis n, i, das ist nichts anderes als n mal n plus 1 halbe. Und das haben wir dann mit vollständiger Induktion nach n, Strom habe ich?
Ja, ich muss es, genau, es ist eigentlich angesteckt.
Okay. Ach so, ich muss hier stecken. Ja, gut, okay. Dankeschön. Okay, gut. So, wir haben dann gezeigt, ja, das war das Problem des dunklen Ganges, wo wir nur wissen, dass auf einer Seite wir aus dem Gang rauskommen, aber nicht wissen, welche. Was wir auch noch wissen, der Abstand ist n und wir sollen schauen, dass wir möglichst schnell aus dem Gang herauskommen, ohne dass wir verdursten bzw. verhungern. Und dann haben wir sehr konservativ uns angestellt und haben gesagt, ja, ja, ein Schrittchen nach in die eine und dann gehen wir zwei Schritte zurück, nicht? Und dann gehen wir wieder drei nach vorne und auf diese Art und Weise kommen wir dann langsam tatsächlich dem rettenden Ausgang näher. Die Frage war, wie viele Schritte? Und da haben wir gesagt, ein nach vorn, zwei zurück, drei nach vorn, vier zurück, n dann letztlich abhängig von der Richtung. So, und jetzt nach dem Durchführen des Induktionsargumentes, nachdem wir wirklich uns überzeugt haben, das kommt da raus, nicht? Und für uns, das ist schon mal interessant, das bedeutet, dass die Summe der ersten n-Zahlen, dass das quadratisch ist. Und die Intuition wäre gewesen, na, das ist doch die 1, hier haben wir n-Zahlen. Die größte ist n, aber die kleinste ist 1. Wieso soll denn das Pi mal Daumen quadratisch sein? Das ist Pi mal Daumen quadratisch die Hälfte im Wesentlichen. Ja? Und nicht, da muss man natürlich sich überlegen, naja, da hat es 50% der Zahlen, die sind mindestens n halbe groß. Und das macht den Unterschied. Ja, das zur intuitiven Einordnung des Ergebnisses. Okay, so, jetzt ist die Frage, wie viele Schritte müssen wir denn nun wirklich laufen? Also, nach 2k Wiederholungen passiert was? Naja, angenommen, wir gehen zuerst in die richtige Richtung. Einen Schritt in die richtige Richtung, zwei zurück. Quintessenz, ich bin einen Schritt zurückgegangen. Drei Schritte, vier zurück. Quintessenz, ich bin wieder einen zusätzlichen Schritt gegenüber dem letzten Mal zurückgegangen, nicht? Weil hier hole ich mir eine minus 1 beim ersten Mal und da hole ich mir wieder eine minus 1. Naja, nicht? Und wir holen uns, wenn wir bis 2k laufen, bei 2k Wiederholungen, wir holen uns jeweils ein minus 1, das heißt nach 2k Wiederholungen sind wir tatsächlich k Schritte zurück. Sieht nicht gut aus, ja? Aber ist natürlich klar, um den Gang zu verlassen, da muss ich natürlich in Betracht ziehen, dass wir beim 2k plus ersten Mal mächtig in die richtige Richtung laufen. So, und was passiert hier? Wenn wir uns anschauen, 1 plus 2 bis 2n minus 2 plus 2n minus 1, was kommt da raus? Hier kommt raus, dass wir, das ist n minus 1 in die falsche Richtung. Ja, ich muss die Hälfte nehmen und das geht in die falsche Richtung. Die Hälfte habe ich genommen von der 2k und bin auf k gekommen, allerdings falsche Richtung. Die Hälfte muss ich jetzt nehmen von 2n minus 2, das ist n minus 1, aber in falscher Richtung. So, und dann kommt dazu, dass 2n, dass 2n minus 1 drauf, das heißt, ich bin tatsächlich 2n minus 1 minus n minus 1 in richtiger Richtung. Und das ist n, ich bin raus, ich bin gerettet. Und natürlich muss ich, wenn ich mir die Schritte anschauen muss, mir darüber klar werden, was ich denn insgesamt gelaufen bin, bin ja auch in die falsche Richtung gelaufen. Und das ist natürlich die Summe, die wir hier stehen haben. Wir wenden an dieser Stelle unsere Formel an. Da haben wir 2n minus 1 mal 2n halbe. Nicht? Und da sehen Sie, boah, doppelt quadratisch. Das ist im Wesentlichen 2n Quadrat. Bis auf kleine Kartoffeln. So, und jetzt über, nicht, wir hatten das schon versucht zu bewerten, das ist überhaupt nicht gut. Ich möchte Sie bitten, mir zu sagen, wie ich schneller aus dem Gang rauskomme. Also ich stehe hier, ich weiß, nach links n oder nach rechts n, ich weiß nicht was. Aber ich will schneller als n Quadrat. Das könnte sein, dass ich das nicht überlebe. Also, ja. Ja, ich gehe in die andere Richtung, ich gehe in eine Richtung. Wann soll ich stoppen? Wann? Wann soll ich stoppen? Es ist unklar, wo man stoppen soll. Wie wäre es, indem wir sagen, okay, ich stehe hier, einen Schritt. Das haben wir vorher gemacht. Und dann zurück, 2. So, und jetzt Mut, 4. Und dann zurück, 8. Das ist das, was ein Informatiker, eine Informatikerin tun würde. Alles auf eine Karte setzen, das ist nicht richtig, weil wir wissen nicht, wann wir dann am Ende angekommen sind. Immer ein bisschen mutiger zu sein, als einen weiteren Schritt zu wagen. 1, 2, 4, 8, 16 und so weiter. Und jetzt schauen wir mal, was da rauskommt. Naja, nicht, was zuerst mal interessant ist, wenn ich einen Schritt gehe und zwei Schritt gehe und vier Schritt gehe und acht Schritt gehe und 16 Schritt gehe, was passiert da? Wir müssen uns dann natürlich darüber klar werden, von diesen 1, 2, 4, 8, 16 geben wir natürlich einiges auch unnützerweise und das könnte natürlich dann die Sachlage verkomplizieren. So, na allererste, wissen Sie, wie geht man vor? Man hat eine solche Formel nicht. Ja? Man möchte erstmal auf die Formel kommen. So, und jetzt frage ich Sie, was ist 1? Da sagen Sie, das ist eine 1. Was ist 1 plus 2? Und da sagen Sie, das ist eine 3. Und dann 1 plus 2 plus 4, da sagen Sie, das ist eine 7. Jetzt muss man eine Beobachtung haben. Ja. Ah, das ist 4 minus 1. Das ist 8 minus 1. Und diese 4, die wird hier verdoppelt mit der 8. Und das ist eine 2 minus 1. Und ne, was ist das Schema? Da wird im Wesentlichen gesagt, du bist keine 4 und du bist keine 1, du bist eine 2 hoch 0. Und du bist eine 2 hoch 1 und du bist eine 2 Quadrat. Und du, mein lieber Freund, bist keine 8, sondern du bist die nächsthöhere Potenz und da muss ich einen abziehen. Ne? Und das steht hier im Wesentlichen. Denken Sie mal, dass das a gleich 2 ist. Ne? Dann steht da unten im Nenner a minus 2, 2 minus 1, weg. Und dann steht da, man nehme die nächsthöhere Potenz A gleich 2 und ziehe einen ab. So, Induktionsanfang, wie machen wir das? Naja, das machen wir ganz billig. Da müssen wir uns anschauen, linke Seite für n gleich 0 und rechte Seite für n gleich 0. Linke Seite für n gleich 0, da wird summiert von i gleich 0 bis n. N ist 0. Also von 0 bis 0. Was wird summiert? A hoch 0, das ist eine 1. Und da steht die 1. So, was ist in der rechten Seite? Da muss ich einsetzen, n gleich 0. Da steht dann a minus 1 durch a minus 1 und das ist eine solide 1. Ja, und da kommt der Haken. Induktionsschritt, naja, die Induktionsannahme sagt, wenn du die ersten n-Potenzen aufsummiert hast, dann kommt das raus. Das kann ich voraussetzen, dass ich das weiß. So, und dann kommt die Frage, was passiert, wenn ich nicht nur die ersten n, sondern die ersten n plus 1 Potenzen aufsummiere? Ja, bitteschön. Das ist doch äquivalent dazu, dass ich die ersten n aufsummiere und dann summiere ich die n plus erste Potenz. Und dann sollte da doch was rauskommen, was mir wirklich die Wahrheit der Aussage bestätigt oder zeigt, dass es daneben liegt. Also, das wissen Sie. Immer wichtig, damit Sie nicht beim Beweis verloren gehen. Die Schritte, Induktionsanfang wird im normalen Fall relativ einfach sein. Aber die Schritte, die zu beachten sind beim Induktionsschritt, ich muss wissen, was ich habe. Ich habe die Induktionsannahme. Und ich muss wissen, was ich brauche. Und ich muss mir darüber klar sein, was ich denn zeigen will. Und hier wird gesagt, bitteschön, du hast das, die Summe der ersten n-Potenzen, diese spezielle Form haben. Und was du zeigen willst, ist, dass die Summe der ersten n plus 1 Potenzen, was will ich da zeigen? Dass das gleich a auch n plus 1 minus 1 durch a minus 1 ist? Nein, Pustekuchen. Ich will zeigen, dass auf der rechten Seite etwas steht, wo das n durch das n plus 1 ersetzt ist. Ne? Weil ich will ja nicht die ersten n, ich will die ersten n plus 1 aufsummieren. Und bitteschön, wenn ich das an dieser Stelle das n durch n plus 1 ersetze, dann ist das zu zeigen. So, und jetzt stellen Sie bitte, nachdem das gemacht ist, für diese spezielle Situation Ihr Gehirn ab. Das schadet nur. Der Rest läuft automatisch. Das ist Freilauf. Ich fange mit der Summe der ersten n plus 1 an. Nächster Schritt, das ist die Summe der ersten n, darüber weiß ich Bescheid, und die n plus erste Potenz. Hier weiß ich Bescheid und das wird dazu addiert. IA, genauso wie beim vorigen Mal, Induktionsannahme, naja, ich weiß halt, dass das auch n plus, die Summe auch n plus 1 minus 1 durch a minus 1 ist. Und weiterhin ist aufzuaddieren, dass a auch n plus 1 ist. Sehen Sie, da ist nichts mehr zu tun. Jetzt muss ich nur noch Hauptnenner bilden und alles ist gut. Also bilden wir den Hauptnenner und das führt natürlich dazu, dass wir a auch n plus 2 minus a auch n plus 1 haben. Dass wir hier a auch n plus 2 minus a auch n plus 1 haben. Jetzt haben wir aber den Hauptnenner, a minus 1. Und Gott sei Dank, hier wird gekegelt. Das a auch n plus 1 links fliegt raus gegen das a auch n plus 1 rechts. So, und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Da kommt raus das, was wir zeigen wollen. So. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, auch hier wieder, wie bei der Summe der ersten n Zahlen, ein direkter Beweis. Und der sagt, ja, fangen wir doch einfach mal an. Muss man drauf kommen. Ja? Der Induktionsbeweis ist narrensicher. Der direkte Beweis, der braucht Fantasie. Aber machen wir mal. Wir schauen uns die Summe der ersten n Potenzen an und multiplizieren das mit a minus 1. Warum auch nicht? Warum sollte ich das? Ich weiß nicht. Kann ja mal gucken. Ja, ich habe keine Begründung dafür. Das fällt vom Himmel, völlig vom Himmel. Ja, und dann multipliziere ich diese Summe der ersten n plus 1 Potenzen mit a Und dann multipliziere ich das Ganze mit minus 1. Das habe ich gemacht. Ich habe ausmultipliziert. Okay. Und dann schreibe ich mal auf, was da passiert. Da wird doch mit dem a multipliziert. Das heißt, da wird nicht mehr von i gleich 0 bis n aufsummiert, sondern von i gleich 1 bis n plus 1, wenn das i der Exponent ist. Vorher Exponenten von 0 bis n, jetzt Exponenten von 1 bis n plus 1. Und dieser Subtrahent, der wird beibehalten. Keine Änderung. Da steht jetzt Teleskopsumme. Wissen Sie, was da passiert? Da wird gekegelt wie die Weltmeister. Überlebt das a hier, i gleich 1? Nö, das wird gekegelt von i gleich 1 an dieser Stelle. Sorry, ja, i gleich 1 an dieser Stelle wird gegen i gleich 1 hier rausgekegelt. Überlebt a Quadrat, i gleich 2? Nö. I gleich 2 hier wird rausgekegelt hierdurch. Überlebt a hoch 0? Oh ja, a hoch 0 überlebt, weil hier gibt es keinen a hoch 0, aber hier gibt es. Gibt es überlebt a hoch n? Nö. A hoch n hier wird rausgekegelt durch a hoch n plus 1. Überlebt a hoch n plus 1? Ja, es überlebt, weil hier sind wir und wir haben nichts, was uns rauskegelt. Das kommt da raus. Man spricht dann von Teleskopsumme. Ja, Kegelsumme wäre vielleicht viel vernünftiger. Ja, und fertig. Jetzt nehmen Sie Ihre Summe und dividieren durch a minus 1. Ja, ich meine, woran Sie sich erinnern, wenn Sie das Ergebnis nicht unter Dinge, an die ich mich wirklich nicht erinnern muss, abspeichern, wenn Sie einfach das herleiten wollen, mal kurz auf die Schnelle, das ist halt ne, diese nette Rauskegelei. So, und das war zu zeigen. Okay. Wie viele Schritte diesmal? Ich nehme an, dass wir einen Abstand haben zum rettenden Ausgang, der irgendwo liegt zwischen diesen beiden Zweierpotenzen. 2 hoch k minus 1 und 2 hoch k. Und damit die Rechnung ein bisschen einfacher geht, nehme ich an, dass das k gerade ist. So, dann muss ich mir wieder darüber klar werden, was denn der Fortschritt ist, den ich gehe. Ich gehe einen Schritt in die richtige Richtung. Das ist jetzt wieder die Annahme. Ja? Wir gehen zuerst in die richtige Richtung. Ein Schritt in die richtige Richtung und zwei zurück. Das steht hier. Beim nächsten Mal 4 in die richtige Richtung, aber 8 zurück. Okay, diesmal ist es 2 Quadrat. Beim nächsten Mal 16 in die richtige Richtung und 32 zurück. Nicht? Und das wäre dann 16 wäre 2 hoch 4. In die falsche Richtung. Also laufe ich in die falsche Richtung, 2 hoch 0, 2 Quadrat, 2 hoch 4, aha, das sind Zweierpotenzen, aber das sind keine Zweierpotenzen, das sind tatsächlich Viererpotenzen, ja? Weil wir immer gerade Potenzen uns hier anschauen. So, und ich schaue mir natürlich an, nach 2 hoch k plus 2 Schritten, nicht das k ist gerade und dann ist das halt so gedeichselt, dass wir diese Rechnung durchziehen können. So, und wenn ich mir dann überlege, wie viel Fortschritt habe ich denn gemacht, wenn ich 2 hoch k plus 2 Schritte gelaufen bin? Ja, all diesen Rückschritt, den ich gemacht habe, aber dann, boom, ja, weil wir mit doppelter Geschwindigkeit dann in die richtige Richtung ziehen, haben wir die Nase vorn. Das heißt, was wir hier maximal haben, ist 2 hoch 0 plus, also wenn ich messe, was wir in die falsche Richtung gelaufen sind. 2 hoch 0 in die falsche Richtung, 2 Quadrat in die falsche Richtung, 2 hoch k in die falsche Richtung. Definitiv nicht mehr als 2 hoch 0 in die falsche Richtung, 2 hoch 1 in die falsche Richtung, 2 hoch 3 in die falsche Richtung, 2 hoch 4 in die falsche Richtung bis 2 hoch k in die falsche Richtung. Ja, aber das ist doch die Summe der k plus ersten Zweierpotenzen. Wir erhöhen das, die Potenz um 1 und sind bei 2 hoch k plus 1. Aber dann ziehen wir Gott sei Dank ja mit dem 2 hoch k plus 2 in die richtige Richtung. Das heißt, was übrig bleibt, ist 2 hoch k plus 1. Und das 2 hoch k plus 1 ist definitiv oberhalb vom n. Wir sind raus. So, also, was ich versuche zu sagen ist, bitteschön, nach so vielen Schritten 2 hoch k plus 1 sind wir raus, wenn dann halt das n zwischen diesen beiden Zweierpotenzen liegt. Wie viele Schritte haben wir denn zurückgelegt insgesamt? Ja, gut, nicht? Wir haben nicht die Differenz zurückgelegt, sondern wir haben 1 plus 2. Nicht die Differenz zurückgelegt, wir haben 4 plus 8. Ja, wir haben 2 hoch k plus 3, minus 1 Schritte zurücklegen müssen. So, wie groß ist denn 2 hoch k plus 3? Naja, hier haben wir 2 hoch, ne, wir wissen, dass das n, müssen wir ein bisschen vorsichtig rechnen, hier haben wir das 2 hoch k minus 1 kleiner als n und daraus folgt natürlich, dass das 2 hoch k plus 3 kleiner ist als was? Naja, 16n. Warum 16? Naja, weil das eine 2 hoch 4 ist. Ja? Und dann muss ich natürlich an die minus 1 denken, muss ich nicht, aber ich tue es. Und das heißt, nach dem Faktor 16 fielen im Vergleich zur Distanz, nur um den Faktor 16 sind wir länger geworden. Was sich hier zeigt, das ist eine Lebensweisheit eines Informatikstudenten. Denk immer an die, an die geometrische Explosion. Sie schlägt uns manchmal, das haben wir kennengelernt bei der Wahrheitstafel, aber sie hilft uns auch, zum Beispiel hier, um aus dem Gang herauszukommen. Vorher quadratisch viele Schritte, jetzt linear und wir werden also, denke ich mal, keine Schwierigkeiten haben zu überleben. So, wir sind weiterhin bei der vollständigen Induktion und machen uns jetzt Gedanken darüber, rekursive Definition. Das klingt furchtbar steril, ist es aber nicht. Was wir machen möchten, ich möchte eine Funktion mir anschauen, die auf natürlichen Zahlen definiert ist, in irgendeine Menge. Und diese Funktion möchte ich rekursiv definieren. Was heißt das? Da möchte ich sagen, naja, jetzt mache ich hier das allgemeinste Schema. Da möchte ich sagen, die Funktion definiere ich für irgendein n0, müsste an sich an dieser Stelle gesagt haben, nicht von den natürlichen Zahlen in m, sondern ich hätte schreiben sollen von den Zahlen n0, n0 plus 1 und größer in die Menge m. Und da würde ich sagen wollen, bitteschön, um diese Funktion f zu definieren, sage ich, was der Funktionswert auf n0, n0 plus 1, n0 plus k ist. Rekursionsanfang. Vollkommene Symmetrie zum Induktionsanfang. Ja? So, und dann kommt in vollständiger Symmetrie zum Induktionsschritt der Rekursionsschritt. Und der sagt, bitteschön, ich möchte das f auf dem Argument n plus 1 definieren, möglicherweise unter Verwendung aller bisher bereits, möglicherweise unter Verwendung aller bisher bereits definierter Funktionswerte. Das ist das allgemeine Schema. So, und was möchte ich machen? Ich habe einerseits das rekursive Schema und andererseits möchte ich über dieses Objekt rekursiv definierte Funktion Eigenschaften ableiten. Wie mache ich das? Ja, indem ich den Kompagnon, den Zwilling, die Induktion mit ihrem Induktionsanfang und dem Induktionsschritt mir anschaue. So, Weizenkornlegende. Also jetzt schauen wir uns Beispiele an, ja. Rekursiv definierte Funktionen, allererste sehr, sehr simples, simples Beispiel. Studenten aus Indien, kann auch Pakistan sein, weiß ich nicht, werden mich wahrscheinlich verbessern und wenn Sie da wirklich mehr wissen als ich, lassen Sie mich wissen. Der Brahmane Sissa ibn Dahir, der hat gelebt während einer Diktatur eines Herrschers, Shiram, der seine Untertanen ausgebeutet hat. Und naja, man kann so einem solchen Herrscher nicht gehen und sagen, nee, das geht nun mal nicht so, mach das mal ruhig anders. Nicht? Das hat hier auch in der Gegenwart zahlreiche Beispiele, wo ich mir nicht nur einmal überlegen würde, das zu tun, sondern wo ich es halt nicht tun würde. Aber der Brahmane, der war sehr geschickt. Was hat er gemacht? Er hat das Schachspiel erfunden. Was wird in dem Schachspiel im Wesentlichen gesagt? Du König, du bist ein Witz, ein absoluter Witz. Die Dame, wow. Die Bauern, absoluter Witz, aber das hat 8 von denen. Naja, als Dank für die anschauliche, aber zugleich unterhaltsame Lehre wurde dann dem Brahmanen ein Wunsch erfüllt, ein Wunsch freigegeben. So, und der Brahmane hat sich dann gewünscht Weizenkörner. 1 auf die erste Zelle des Bretts. Das doppelte 2 auf die zweite. Das doppelte 4 auf die dritte. Und so weiter. Der Clou ist natürlich und so weiter. Naja, also der Herrscher, der war ziemlich erbost, ja. Er hat einen Wunsch freigegeben und der Kerl will Weizenkörner. Und dann will er noch so wenige. Naja, dann hat er sich erkundigt nach einigen Tagen, wie viel Weizenkörner denn zu liefern wären. Man war noch bei der Arbeit, um festzustellen, wie viele Weizenkörner denn entsprechend in Rechnung zu stellen waren. Naja, nach einigen Tagen hat dann der Rechenmeister festgestellt, dass in 18 Trillionen, was immer das ist, 446 weiß der Teufel was und so weiter, Weizenkörner. So viele gab es in ganz Indien nicht, zumindest nicht in dem Bereich der. Nee, so viel gibt es auf der ganzen Welt nicht. Ein gewisses Problem, erstaunlich, dieser Rechenmeister verfügt sehr wohl über Rechenkenntnisse, er hat das ausrechnen können, aber er hatte auch großes diplomatisches Geschick. Was hat er denn seinem Herrscher empfohlen? Weil liefern kann er nicht. Was hat er empfohlen? Die sind clever, diese Leute. Er hatte empfohlen, bring doch mit Sackkarre die einzelnen Reiskörner, kipp sie vor ihm aus, und lass ihn zählen. Naja, das war tatsächlich hilfreich. So, jetzt möchten wir wissen, wie viele Weizenkörner hätte der Herrscher denn wirklich liefern müssen? Naja, Anzahl der Weizenkörner auf dem Entenfeld, f von n. Das ist unsere rekursiv definierte Funktion. Warum ist die rekursiv definiert? Weil auf das erste Feld kommt ein Weizenkorn. Ich weiß, f von 1 gleich 1, das ist mein Rekursionsanfang. Rekursionsschritt, hey, ganz einfach, ist das Doppelte, was auf dem vorigen Feld an Weizenkörnern lag. Ja, das kann ich hinschreiben. Und gut ist. So, die Anzahl der Weizenkörner am Ententag erhalten wir durch n minus 1-maliges Verdoppeln. Ist das wirklich so? Am ersten Tag haben wir nicht verdoppelt. Am zweiten Tag einmalig verdoppelt. Am dritten Tag zweimalig verdoppelt. Nämlich ja, von 3 auf 2 und von 2 auf 1. Zweimal verdoppelt. Das heißt, es sollte gelten f von n gleich 2 hoch n minus 1. Und hier sehen Sie natürlich, das sollte in Klammern, Anführungsstrichen geschrieben. Wie werden wir uns darüber klar, dass es tatsächlich richtig ist? Eine ganz schnelle Induktion. Und die sagt, bitteschön, f von 1 ist gleich 1. Und das hier, ne, das ist die Definition an dieser Stelle, die wir abgeschrieben haben. Und das hier, die 1, das ist 2 hoch 1 minus 1 und das ist 2 hoch 0. Und zack, ja, fertig. Induktionsanfang fertig. So, und jetzt der Induktionsschritt. Wie läuft das ab? Naja, da ist zu zeigen, f von n plus 1 ist was? Es ist zu zeigen, bitteschön, f von n plus 1 ist gleich 2 hoch n. Was kann ich annehmen? F von n ist gleich 2 hoch n minus 1. So, und jetzt schauen Sie sich mal diese intellektuelle Glanzleistung an. Da wird gesagt, f von n plus 1, Rekursion, Schritt. Ne, ich bin an dieser Stelle. Hier oben bin ich. Rekursion, Schritt. Einfach abgekupfert. Ja? Geschrieben, was da steht. So, und was sollte ich jetzt machen? Ich sollte die Induktionsannahme einsetzen und die sagt mir 2 mal 2 hoch n minus 1. Und jetzt sollte ich die intellektuelle Brillanz aufbringen, zu sagen, das ist 2 hoch n. Ja, und fertig. Wie viele Reiskörner musste der Herrscher tatsächlich abliefern? 2 hoch 0 auf dem ersten, 63, 2 hoch 63 auf dem letzten der 64 Felder, immer einen weniger. Und davon, ja, ne, dann gehen wir in der Potenz um einen hoch und ziehen 1 ab. Das ist die Summe der Potenz. Ja? Und das ist dann diese Zahl mit den Trillionen gewesen. Also Beweis furchtbar einfach. Und Sie sehen, was hier sehr interessant ist, das ist die Art und Weise, wie gewissermaßen die rekursive Definition verheiratet ist, ja, mit dem Induktionsbeweis. Okay. Paritätsfunktion. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie sieht denn, was macht ein XOR? Und es hat dann die Aussage gegeben, ja, das XOR, das ist genau dann auf 1, wenn du einen Bitstring verxorst mit einer ungeraden Anzahl von Einsen. Und jetzt war natürlich die Frage, warum? Und ich habe immer gesagt, nee, kann ich noch nicht beantworten, warum? Das ist verblüffend richtig, aber ich kann auch nicht sagen, warum. Jetzt kann ich sagen, warum. Zuerst mal, was ist denn überhaupt das XOR? Ich möchte das XOR rekursiv definieren. So, und was definiere ich zuallererst mal für einen Bitstring der Länge 1? Und dann würde ich sagen, bitteschön, mein lieber Freund, XOR eines Bitstrings der Länge 1 ist genau dann 1, wenn dieses, ja, wenn diese eine Komponente 1 ist und sonst ist es 0. Und das steht dann auch entsprechend dort. Ja? Das XOR von einem einzigen Bit ist dieses Bit. So, und dann muss ich sagen, wie denn das XOR für einen Bitstring von n plus 1 Bits definiert ist. Und da wird gesagt, auch locker. Du nimmst dir das XOR für n Bits und verxorst das mit dem n plus 1. Es kommt nicht auf die Klammerung an, das nutzen wir aus. So, und was wir zeigen möchten ist, hey, das XOR für n-Bits, das ist genau dann 1, wenn ich eine ungerade Anzahl habe von Einsen. Nicht? Und das ist das Verrückte an der XOR-Funktion. Das Verrückte nämlich, dass wenn Sie ein Bit flippen, ja, dann gehen Sie von ungerade nach gerade, beziehungsweise von gerade nach ungerade, nicht? Wenn Sie ein Bit flippen, dann werden Sie den Funktionswert flippen. Das heißt, Sie merken, wenn ein Bit, genau ein Bit, sich verändert hat. Deshalb wird das XOR in der Fehlerkorrektur angewandt. Ja, und auch in der Kryptographie werden Sie viele Konstruktionen sehen, wo das XOR mächtig vertreten ist. So, jetzt möchte ich wissen, warum diese Aussage richtig ist. Was habe ich zu machen? Einen induktiven Beweis dieser Aussage. Verheiratet die Induktion mit der rekursiven Definition. Induktionsanfang. Naja, es gilt P1 von x gleich 1. Und wann ist dieser Bitstring, der genau aus einem Bit besteht, wann hat er eine ungerade Anzahl von Einsen? Ja, wenn dieses eine Bit x tatsächlich 1 ist. Nicht? Und das war der Induktionsanfang. Induktionsanfang ist natürlich immer einfach, da muss man jetzt nicht großartig zelebrieren, ist einfach. So, n plus 1. Jetzt wird es interessant. Was muss ich zeigen? Ich muss zeigen, dass wenn ich einen Bitstring habe, hier wird es geschrieben, der hat n plus 1 Bits. Das sollten Sie so lesen. Ja? Das ist das n plus einfache Produkt, kartesische Produkt der Menge 01 mit sich selbst. Wenn ich einen Bitstring x habe, der hat n plus 1 Bits, dann soll der genau dann 1 haben, wenn das x eine ungerade Anzahl von Einsen hat. So, Induktionsannahme. Wir werden uns klar darüber, was wir denn, in welcher Situation wir uns befinden. Und die Situation sagt, bitteschön, du weißt Bescheid über das XOR von n-Bits. Nämlich, das XOR von n-Bits ist genau dann 1, wenn der Bitstring eine ungerade Anzahl hat. Das weißt du. Und du musst dir jetzt überlegen, was passiert, wenn da noch ein XOR dazukommt. So, und dann machen wir los. Hier haben wir die rekursive Definition stehen. Machen wir los. Pn plus 1 von x ist 1. Wann? Naja, genau dann, wenn dieses XOR 1 ist. Aber wann ist denn das XOR 1? Naja, da habe ich auf der rechten Seite einen Wert von xn plus 1 und dieser Wert von xn plus 1 könnte 0 oder könnte 1 sein. Und ich habe dann auf der linken Seite einen Wert, ist das xn plus 1 gleich 0, muss für den XOR-Wert von 1 dann eine 1 stehen. Ist der xn plus 1 Wert 1, muss auf der Pn-Seite 0 stehen. Bin in die Definition vom XOR gegangen. Ja? Da gibt es nichts, was mir wirklich an Optionen bleibt. Das war die rekursive Definition. Jetzt muss ich auswerten, wie denn das XOR definiert ist. Fertig. Warum sind wir jetzt fertig? Weil wir jetzt nur noch anwenden müssen, was wir schon wissen. Wann bist du denn auf 1 und wann bist du auf 0? Ja, ich bin auf 1, wenn ich ungerade viele Einsen habe. Und der Wert von xn plus 1 gleich 0 besagt, in dieser Situation, der String der n plus 1 vielen Bits hat eine ungerade Anzahl. Die sind ja alle unter den, die Einsen sind ja alle unter den ersten n zu finden. Das n plus erste ist ja 0. So, aber jetzt wird es interessant. Was passiert im zweiten Fall? Naja, im zweiten Fall wird gesagt, bitteschön, wann hast du denn den Wert 0? Ja, wissen wir nicht. Aber Pustekuchen, natürlich wissen wir das. Wir wissen das, weil wir ja sagen, dann und nur dann. Und auch hier sagen wir dann und in der Behauptung, die Induktionsbehauptung können wir ja anwenden. Hier sagen wir dann und nur dann. Das heißt, was sagen wir denn über den Wert 0? Der hat keine ungerade Anzahl. Was ist denn keine ungerade Anzahl? Gerade. So, nicht? Und da müssen wir sagen, bitteschön, Pn gleich 0, du hast eine gerade Anzahl von Einsen. Ah, schwuppdiwupp, da kriegen wir nur eine. Ja, und alles ist gut, ungerade Anzahl. So, also, wir hatten aber auch diskutiert, wie denn das mit der Äquivalenz ist. Und vielleicht können wir jetzt an dieser Stelle eine Vermutung aussprechen. Machen wir das mal so. Äquivalenz von x1 ist nicht x1. Das passt. Es ist sehr merkwürdig. Nee, das mache ich nicht so. Das ist zwar, okay, ich definiere die Äquivalenz im Rekursionsanfang für 2, n gleich 2. Äquivalenz von x1 soll definiert werden als, das ist die Äquivalenz zwischen x1 und x2. Das heißt, ich fange hier mit n0 gleich 2 an. Rekursionsanfang für n0 gleich 2. Das passt dann sogar schön. So, Und was ist dann die Äquivalenz für n plus 1? X1 ist für n plus 1 Bits, nämlich x1 bis xn und dann xn plus 1. Ja, das ist genauso, wie wir das gemacht haben beim XOR. Du bist nichts anderes als die Äquivalenz für x1 bis xn. Und dann bitte schön Äquivalenz zu bilden mit den xn plus 1. Rekursive Definition. Es kommt wie beim XOR auch bei der Äquivalenz nicht auf die Klammerung an. Was ist der Zusammenhang zwischen XOR und A-Äquivalenz? Also, Pn von x ist das immer die Negation von XOR, Negation der Äquivalenz. N gleich 2. Check. Ja, für n gleich 2, da haben wir hier einen Bitstring von 2 Bits. Das XOR war tatsächlich die Negation der Äquivalenz. Und dann haben wir uns angeschaut für n gleich 3. Ja, wenn Sie sich noch erinnern, das haben wir dann in Satisfiable eingegeben und da haben wir gesehen, oh, für n oder in die DNF haben wir, in das DNF-Tool haben wir es eingegeben und da haben wir gesehen, nee, Pustekuchen. N gleich 3. Was da passiert, ist, die sind beide identisch. So, jetzt brauche ich jemanden von Ihnen, der mutig ist und sagt, was da rauskommen könnte, sollte, müsste, ist. Das ist merkwürdig, ne? Das ist einerseits sind die beiden vollkommen konträrer Meinung, n gleich 2. N gleich 3 sind sie einer Meinung. Was passiert für n gleich 4? Ja. Ja. So, das möchte ich jetzt nicht ausführen, was gerade gesagt worden ist. Ich schreibe es aber jetzt nochmal an die Tafel. Die Behauptung nämlich, dass, und diese Behauptung wäre wie zu verifizieren? Mit der vollständigen Induktion, wie wir das gerade gemacht haben beim XOR, ja? Wo wir nämlich sagen, bitteschön, Pn ist tatsächlich von x dasselbe wie die Äquivalenzen für x, falls n ungerade ist. Ist aber das n gerade, dann handelt es sich hier um die Negation. Nicht? Und was ich versuche zu sagen, bitteschön, also ich würde das vorher für mich nochmal bewiesen haben. Nicht, dass da Modulo 3 doch was passiert, ja? Aber genauso, die Vermutung ist richtig, genauso läuft es ab, ja? Okay, so, Canical. Also, Fibonacci. Ich weiß nicht, ob es historisch korrekt ist, dass er tatsächlich der Erste war, der sich mit der Carnickel-Plage auseinandergesetzt hat. Aber hier ist der Versuch, die Carnickel-Plage mathematisch zu untersuchen. Also, Bauer züchtet Kaninchen. Jedes weibliche Kaninchen bringt im Alter von 2 Monaten ein weibliches Kaninchen zur Welt und danach jeden Monat ein weiteres. Wie groß ist die Anzahl FIPN? Das ist die Anzahl der Carnickel, die der Bauer hat am Ende des Entenmonats. Was ist die Grundvoraussetzung, wenn er mit einem neugeborenen weiblichen Kaninchen im ersten Monat startet? Okay. Rekursive Definition. Kanickel zählen, ja? FIP von 1 Naja, ich starte als Bauer neugeborenes Kaninchen im ersten Monat. So, im zweiten Monat bekommt es noch keinen Nachwuchs. Was passiert im dritten Monat? Da haben wir natürlich den ersten Nachwuchs. Das Kaninchen selbst, wir nehmen hier an, dass keine Kaninchen sterben. Das Kaninchen selbst, mit dem der Bauer angefangen hat, im dritten Monat, ne, es lebt weiter und Nachwuchs. Und zwar weiblicher Nachwuchs, Männerzellen. Was ist FIP N plus 1? Was ist FIP N plus 1? Das sind die Anzahl der Kaninchen, die der Bauer hat am Ende des N plus 1. Monats. FIP N plus 1. Wie viele Kaninchen hat der Bauer am Ende des... Ja? FIP N plus... Aha. Können Sie begründen? Was ist das? Was zählen Sie hier? Genau, das ist die Generation Monat davor. Generationsgröße. Generation N. Größe dieser Generation. Und was zählen Sie hier? Da zählen Sie die davor. Aber wer kann sich denn hier reproduzieren? Genau die. Die hier geboren wurden, die können noch nicht. Aber die hier geboren wurden, die können, und zwar genau die. Ja? Und das ist jetzt hier die, wie gesagt, Vergrößerung. Ja? Das hat Fibonacci sich gedacht und damit hat er eine rekursiv definierte Formel. Und schauen Sie mal. FIP von 1, FIP von 2. Ein Basisfall, ja, wo wir tatsächlich zwei Definitionen aussprechen müssen. Es reicht nicht, dass wir nur sagen FIP von 1. Wir müssen auch noch wissen FIP von 2. Ja, warum zum Teufel reicht das nicht? Ja, gucken Sie sich mal die Definition hier an. Die sagt, ich muss wissen, wie viele Kaninchen ich hatte im Monat davor. Und ich muss wissen, wie viele Kaninchen ich denn da tatsächlich habe im Vormonat. Ja, sonst kann ich ja nicht wirklich schließen auf die Anzahl der neugeborenen Kaninchen. Ja, aber bitteschön, wenn du dann dir Gedanken machst über FIP von 2, FIP von 3 sollte ich sagen, brauchst du was? Du brauchst Wissen von FIP von 2 und FIP von 1. Ja, sowas wird sie in den Übungsaufgaben auch treffen. Schauen Sie sich an den Typus der Rekursionsgleichung. Und dann entscheiden Sie, ja, das Ding, um das Ding zu verstehen, entscheiden Sie, welche Art von Rekursionsanfang Sie benötigen. So, Leonardo Fibonacci, 13. Jahrhundert, italienischer Mathematiker. So, dann schauen wir mal an, wie die Folge denn ausschaut. Haben wir nochmal aufgeschrieben, wie denn die Folge definiert ist. Und da steht 1, erster Monat ein Kaninchen, zweiter Monat ein Kaninchen, dritter Monat zwei Kaninchen. Das ist eine sehr langsame Folge. Die scheint die experimentelle Beobachtung überhaupt nicht wiederzugeben, dass die Kanickel vermehren sich wie die Pest. 4 haben wir schon, 3. Warum 3? Ja, 1 plus 2. 5, 8, 13, so langsam sind wir dabei, uns zu verdoppeln, ja? Dass das tatsächlich dass die Anzahl der Kanickel größer ist als das Doppelte der Monatszahl. Aber schwuppdiwupp, bei 9 haben wir uns schon verdreifacht, bei 10 verfünffacht. Aha, und bei 11, da sind wir schon fast dabei, ja, mehr als verachtfacht. Und ne, hier sind wir schon bei Faktor 12. Ja, nach einem Jahr. Also, wenn Sie einem Karnickel begegnen, seien Sie schön höflich. Die Karnickel könnten übernehmen. So. Was könnte man denn in Erfahrung bringen wollen? Naja, Schranken für die Anzahl der Karnickel. Was sind vernünftige Schranken für die Anzahl der Karnickel? Schranke nach oben. Fib von n kleiner gleich 2 hoch n. Scheint das hinzukommen? Naja, Fib von 1 kleiner gleich 2 hoch 1. Stimmt. Fib von 2 kleiner gleich 2 hoch 2. Stimmt. Ne? Und so weiter. Das scheint zu stimmen. Wenn wir hier den Induktionsanfang wählen, tatsächlich für n0 gleich 1 und n0 gleich 2, wir müssen 2 Induktionsanfänge wählen, weil die Folge das von uns verlangt, dann sieht das doch gut aus. Einem Induktionsschritt von n0, von n plus 1 auf n und n minus 1. So, und wie viele Karnickel gibt es mindestens? Und da sehen Sie, das ist eine Folge, die Fibonacci-Folge, die sitzt irgendwo zwischen exponentiell und exponentiell in der Wurzel aus 2. Ja? So, und wie zeigt man sowas? Mal ganz schnelle Überlegung. Ich versuche mal eine Argumentation hier. Ich lasse den Rekursionsanfang aus. Ja, ich gehe direkt, ich versuche das hier zu zeigen, gehe direkt in den Induktionsschritt. Ja? Sie sollten natürlich noch vorsichtig sein und den Induktionsanfang machen. Ich habe jetzt die Zeit nicht dazu. Also, was ist zu zeigen? Induktionsschritt. Und der Induktionsschritt sagt, bitteschön, zeige, dass Fib von n plus 1 größer gleich, was ist? 2 hoch n plus 1 halbe. Das ist zu zeigen. So, jetzt machen wir den Beweis. Was weiß ich in der Induktionsannahme? Naja, dass das Fib von n größer gleich ist dem 2 hoch n halbe. Das weiß ich. So, jetzt geht's los. Ja? Erstmal sind wir uns klar geworden über die Situation. Das ist, was ich zeigen muss. Das ist, was ich in der Tasche habe. So, und jetzt geht's um die Wurst. Fib von n plus 1. Wissen Sie, und das Tolle ist, man muss da überhaupt nicht nachdenken. Fib von n plus 1 ist was? Das ist die Rekursion. Da muss ich auf die Rekursion zurückgehen. Na ja, klar, tue ich doch. Fib von n plus Fib von n minus 1. Aha. Und sehen Sie, was ich brauche als Induktionsannahme? Ich möchte wissen, was hier mindestens rauskommt und was hier mindestens rauskommt. Ich brauche als Induktionsannahme ebenfalls noch Fib von n minus 1 ist größer gleich 2 hoch n minus 1 halbe. Das will ich auch noch haben. So, und dann machen wir das mal schnell. Größer gleich. So, schreiben wir das auf. Du bist 2 hoch n halbe groß mindestens. Und du, Kollege, bist groß 2 hoch n minus 1 halbe mindestens. So, und was brauche ich? Ich brauche, dass das hier übertroffen wird. Also schreibe ich mir mal, jetzt muss ich überlegen, ja? Schreibe ich mir das, was ich haben will, mal ganz rechts dran und das bedeutet, da steht 2 hoch n plus 1 halbe. So, wer hat die Idee? Was muss ich machen? Das ist nicht selbstverständlich. Genauer hinschauen. Und dann sagt das Auge, ja. Und Sie sagen, hey. Aha, und was bist du? Naja, ich bin das 2 hoch n minus 1 halbe plus 1. Und das ist ja 2 halbe. Verstehen Sie, was ich meine? Hier steht nichts anderes als, ich bin gleich 2 hoch n minus 1 halbe plus 2 halbe. Und dann steht da 2 hoch n plus 1 halbe und check. Sagen Sie mal, ist der Induktionsanfang wichtig? Nö, nicht weiter interessant. Das einzige Problem ist, das, was wir gerade versuchen zu zeigen, nämlich, dass das Fib von n tatsächlich größer gleich 2 hoch n halbe ist, das ist falsch für n gleich 1. Das ist sogar richtig für n gleich 1, aber für n gleich 2, was kommt da raus? Da haben wir Fib von 2, das ist 1, und 2 hoch 2 halbe ist leider Gottes umgekehrt groß. Es ist extrem wichtig, ja, dass ich tatsächlich den Induktionsanfang auch beweisen, weil den kann ich hier nicht beweisen, den kann ich einfach deswegen nicht beweisen, weil die Aussage falsch ist und erst richtig wird, wenn das n mindestens so groß ist wie was 6 wird gesagt. Dann schauen wir uns mal an, was passiert für 6. Für 6 steht da Fib von 6. Fib von 6 ist was? Ist 8. Und 2 hoch 8 halbe, das ist 4. Was ist los? Moment, Fib von 6, das ist... Sechs halbe, genau, danke, danke. So, und dann sind wir bei 8 und sehen Sie mal, da haben wir Gleichstand. Ja? Und ab dem Punkt können wir, müssen natürlich auch, neben der 6, müssen wir uns auch noch anschauen, die 7. Sonst, sonst landet die Sache wieder... daneben, Fib von 7 ist 13. So, und 2 hoch 7 halbe, das ist, 2 hoch, was ist 13 zum Quadrat? 169, ja? Fib von 7 zum Quadrat ist 169 und 2 hoch 7 ist 128. Und bitteschön, wir sind größer. Ja, ich habe quadriert. Und da haben wir die entsprechende richtige Beziehung. Den Eindruck, den ich versuche zu vermitteln, Induktion in vielen Fällen ist was ganz, ganz Einfaches. Ich muss die Situation festhalten. Die Situation sagt mir, wie ist die Induktionsannahme, was muss ich zeigen, wie sieht die Rekursionsgleichung aus? Ist die komplizierter? Muss ich da vielleicht einen entsprechend schwierigen Basisfall mehr anschauen? Ja? Und dann läuft vieles wie gedruckt. So, jetzt kommen wir zur Informatik. Weil die schönsten rekursiven Definitionen, das sind rekursive Definitionen durch Python-Programme. So, jetzt könnte ich natürlich die Fibonacci-Zahl einfach mal ausrechnen wollen. Ja? Ich möchte wissen, die Tabelle, die wir uns vorher angeschaut haben, wie sehen denn diese Zahlen Fib von n aus? Und ich möchte, richtig clever wie ich bin, natürlich ein rekursives Programm schreiben. Und dieses rekursive Programm, das ist kein Python-Code, das ist Pseudocode, sagt man. Ja? Das rekursive Programm sieht so aus, wenn das n gleich Alge von n, wenn das n gleich 1 ist, dann gibst du 1 aus. Wenn das n gleich 2 ist, dann gibst du 1 aus. Wenn das n mindestens 3 ist, dann machst du ein rekursives Programm. Du rufst dich auf für n minus 1, du rufst dich auf für n minus 2 und dann addierst du. Boah, bin ich clever. So ein Idiot. Schauen Sie sich mal an, was dieses Programm ausrechnet, wie viele Operationen es benötigt. Die Anzahl g von n der benötigten Schritte. Was zählen wir als Schritt? Eine Addition? Hier. Vergleich, n größer gleich 3, n gleich 2, n gleich 1. Und jede Ergebnisrückgabe, 1, 2, 3. So, g von 1, was machen wir? Eine Abfrage und eine Return, 2. N gleich 2, eine Abfrage, da fliegen wir raus, eine weitere Abfrage, Return, 3. G von n, was kommt daraus? Naja, rekursiv natürlich für das Algo von n minus 1, die Anzahl der Schritte kennen wir nicht, aber das ist g von n minus 1. Okay, okay, gut. Die 5 muss ich erst motivieren. Wieso die 5? Wenn wir in diesem Fall Dritten sind, haben wir bereits eine Abfrage hinter uns, einen Vergleich hinter uns, einen zweiten hinter uns, einen dritten hinter uns, eine Addition haben wir gerade gemacht und wir haben den Return. 5 Operationen. So, auf diese 5 Operationen kommt jetzt noch der Aufwand für Algo von n minus 1 drauf und der Aufwand für Algo n minus 2 drauf. Das ist furchtbar. Wir haben mehr Operationen, als die Fibonacci-Folge groß ist. Dabei ist das Problem doch völlig simpel, was ich machen sollte. Ja, wir haben ja gerade gesehen, bitteschön, das g von n, das ist größer als die Fibonacci-Folge in n und die ist selbst exponentiell groß. Aber dabei ist es doch völlig klar, ich glaube, auf der Folie habe ich das nicht stehen. Dabei ist es doch völlig klar, was hier passieren sollte. Ich sollte was tun? Ich sollte ein iteratives Programm schreiben. Und dieses iterative Programm schreibt, sagt, bitteschön. Falls n gleich 1, dann ist der Wert 1. Falls n gleich 2, dann ist der Wert 2. Wenn das n größer gleich ist, dann rechnest du aus alle Fibonacci-Zahlen in einer Tabelle. Du hast in dieser Tabelle in Position 1 eingetragen 1, in Position 2 eingetragen 1, in Position n minus 1 hast du eingetragen, was denn die n minus erste Fibonacci-Zahl ist. Und in Position n minus 2 hast du eingetragen, was die n minus zweite Fibonacci-Zahl ist. Und dann, bitteschön, dann trägst du in Position n ein, was denn die n-te Fibonacci-Zahl ist. Schups, wir rasen da durch. Ja, in n-Schritten haben wir es gerechnet. Obwohl die Fibonacci-Zahl so groß ist. So, jetzt möchte ich aber, ich habe dem Herrn Euklid eine ganz, ganz große Ungerechtigkeit widerfahren lassen. Wann zum Teufel wurde Euklid geboren? Man weiß es nicht genau. Irgendwann drittes bzw. zweites Jahrhundert vor Christi. Ja, der hat zu der damaligen Zeit Dinge getan, die waren wirklich weltbewegend. 2000 Jahre, mehr als 2000 Jahre nach seinem Tod redet man immer noch von ihm. Man wird weitere Tausende von Jahren, solange die Welt noch bestehen bleibt, über ihn reden. Warum redet man über ihn? Zum Beispiel, bitteschön, weil er den euklidischen Algorithmus erfunden hat, mit dem man den größten gemeinsamen Teiler feststellt. Und wie macht er das? Ich möchte den größten gemeinsamen Teiler von A und B feststellen. Wie mache ich das? Wenn das b 0 ist, der größte gemeinsame Teiler der 0 und einer beliebigen Zahl a. A wird geteilt durch größter Teiler a. 0 wird geteilt durch alles. Also muss ich für b gleich 0 den Wert 0 zurückgeben. Quatsch, den Wert a zurückgeben. Und sonst, das ist die clevere Idee. Gibst du zurück, OBDA sei es so, dass das A größer gleich dem B ist, dann ersetzen wir die größere Zahl, das A nämlich, durch den Rest nach Division durch B. Das möchte ich motivieren. Und dann führen wir den Beweis aus, der Beweis, der sagen wird, ja, dieses kleine Programm, das ist übrigens ein Hauptwerkzeug in vielen kryptografischen Anwendungen, dieses kleine Programm ist sehr, sehr schnell berechnet den GGT automatisch. So, möchte ich Folgendes mir überlegen. Was ist der GGT von A und B? Das ist der größte gemeinsame Teiler von A und B. Und was sagt Euklid? Euklid sagt, ja, das ist so. Aber das ist auch der größte gemeinsame Teiler von A minus K mal B und B. Und zwar diese Aussage, die gilt für alle natürlichen Zahlen K. Das ist, was Euklid sagt. Der ersetzt einfach, nicht, und wenn Sie das K richtig schieben, dann wird das A minus KB, das K muss richtig geschoben sein, dann wird das A minus KB zum Rest nach Division durch B. Und warum ist das so? Stellen Sie sich mal vor, wenn ich eine Zahl habe, n, die tatsächlich das A und das B teilt, dann folgt daraus doch, dass n teilt das A und das B, also teilt es A minus KB. Ne? Wenn ich das A und das B teile, dann teile ich A minus KB. Und das B teile ich, also teile ich das. Möchte sagen, die Richtung in diese, von links nach rechts, das ist einfach. Ja, hier ist ja die Aussage, dass wir größte gemeinsame Teiler gleich haben für A und B, wie auch für A minus KB und B. So, jetzt gehen wir in die andere Richtung. Und da wird gesagt, bitteschön, wenn du doch A minus KB teilst, dann teilst du doch auch N teilt das B und A minus KB teilt es auch. Plus K mal B. Weil es teilt ja das B. Aha, was bist du denn? Ja, ich bin die A. Ich bin das A. Und fertig. So, also das scheint schon so zu sein, dass das Ganze funktionieren sollte. Aber erstmal, ja, das war kein Korrektheitsbeweis. Ja? Da sind wir noch lange nicht da. Jetzt führen wir den Korrektheitsbeweis durch. So wie es sein sollte für ein rekursives Programm. Python-Programm in diesem Fall. So, Induktionsanfang für B gleich 0. Ich muss zeigen, dass Euklid von A, 0 nichts anderes ist als der GGT von A und 0. Euklid von A, 0 sagt, oh, wenn das B gleich 0 ist, dann A. Das ist der GGT von A. Ja, wenn das B gleich 0 ist, bitteschön, dann gibst du A aus. Ja, das ist der GGT von A, 0. So, und da müssen wir uns Gedanken drüber machen, über den Induktionsschritt. Aber erst überlegen, in welcher Situation stecken wir. Wir stecken in der Situation, dass wenn wir Zahlen haben, A-Stern und B-Stern, B-Stern kleiner als B, dann ist tatsächlich der euklidische Algorithmus, gibt aus nichts anderes als den GGT. Was wir hier machen, das ist eine vollständige Induktion nach B. Das ist hier der Trick. Vollständige Induktion nach B. Das heißt, was wir schon im Basisfall zeigen müssen, für alle natürlichen Zahlen A, für B gleich 0, alles okay. Das muss man sich überlegen. Ja? Der Basisfall ist gar nicht so simpel. Für alle natürlichen Zahlen a, für b gleich 0, muss ich Korrektheit zeigen. So, was müssen wir zeigen? Wir müssen zeigen, dass Euklid von a, b gleich dem GGT ist. So, jetzt rechnen wir los. Die Beobachtung ist, der GGT von a, b, das haben wir hier aufgeschrieben, GGT von a, b, da haben wir gesagt, das ist nichts anderes als der GGT von a minus kb und b. Und da schieben wir das k so, ja, dass wir tatsächlich den Rest haben. Es ist also nichts anderes als der GGT von b und dem Rest nach Division durch b. Das haben wir gerade hier an der Tafel gemacht. So, dann wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Diese Beobachtung, ja, die war der Kern der Geschichte. So, Euklid von a, b. Was kommt da raus? Ich ersetze, ich muss mir anschauen, wie Euklid definiert ist. Was macht Euklid? Euklid von a, b sagt, ich rufe auf Euklid von b und dem Argument a dividiert durch b. Das ist die Definitionsweise des Programms. Und dann kann ich aber sagen, Entschuldigung, hier habe ich jetzt ein neues b Stern. Das wird auch hier gesetzt. Das ist a Rest nach Division von a durch b. Ja, aber das ist kleiner und damit kann ich, ja, der Rest nach Division durch b ist kleiner als das b. Also was ich machen kann, ich kann sagen, Induktionsannahme, und was da rauskommt, ist der GGT von b und a nach Division durch b. Und dann, ja, die Aussage ist natürlich, bist du fertig? Warum bist du fertig? Weil der GGT von b und dem Rest nichts anderes ist als der GGT, der zu berechnen war. Fertig. Ja, das ist nicht so ganz ohne dieses Euklid-Argument, worüber man sich Gedanken machen muss, ist das Verhalten des GGTs. So. Ich möchte wissen, ob wir verstanden haben, worum es geht. Was ich Ihnen jetzt verkaufen werde, dass a hoch n gleich 1 ist für alle natürlichen Zahlen n. Also. 2 hoch 0 ist gleich 1, richtig. 2 hoch 1 ist gleich 1, 1 gleich 2, toll. 2 Quadrat ist gleich 1, was immer Sie möchten, es ist 1. Hier kommt der Beweis. Induktionsanfang. Nach Definition der Potenzierung ist a hoch 0 gleich 1, das ist so. Induktionsanfang habe ich bewiesen. Induktionsschritt. Ich werde mir darüber klar, was denn die Situation ist, in der ich stecke. Die Situation, in der ich stecke, ist, ich weiß Bescheid über den Fall für n minus 1 und ich weiß Bescheid über den Fall für n. Zeigen muss ich den Fall für n plus 1. Prima. A hoch n plus 1 ist gleich a hoch 2n durch a hoch n minus 1. Gibt es Kritik? Ja, aber das ist ja das a hoch 2n. Das ist das a hoch n mit dem a hoch n multipliziert, oder? Ja. Und du Nenner bis 1? Ja, bin ich. Und du Zähler bis das Quadrat der 1? Ja, das war der Beweis. Ja. Da ist er, da ist er. Was Sie sagen, bitteschön, du nimmst an, die Induktionsannahme, du möchtest dir Gedanken machen über n plus 1 und du nimmst sie an für n minus 1 und n. Was wir dann entsprechend brauchen würden, wäre ein Induktionsanfang für n gleich 0, den Hammer, und n gleich 1, den Hammer nicht. Und n gleich 1 ist das erste Mal, wo es schief geht. Der Induktionsanfang, der will betrachtet werden, sonst können Sie Gott und die Welt zeigen. So, Unfug Teil 2. Alle natürlichen Zahlen sind gleich. So, was mache ich? Die zentrale Idee meiner weltbewegenden Entdeckung ist, dass ich das K setze auf das Maximum von A und B. Und ich möchte deshalb eine vollständige Induktion nach K ausführen. Darf ich machen. Überhaupt kein Problem. Induktionsanfang für K gleich 0. Das Maximum von A und B, K gleich 0, ist 0. Heißt, A und B sind 0. Also ist A gleich B. Toll. Induktionsschritt von K auf K plus 1. Maximum von C und D sei K. Induktionsannahme, dann folgt daraus C gleich D. Das ist die Induktionsannahme, habe ich in der Tasche. Es gelte also die neue Situation, dass das Maximum von A und B nicht K, sondern K plus 1 ist. Induktionsschritt, wie gemerkt. Was ich zu zeigen habe, ist, dass A und B, dass A gleich B ist. So, in den Beweis hinein. Über die Situation bin ich mir klar geworden. Maximum von A und B ist K plus 1. Also folgt, dass das Maximum von A minus 1 und B minus 1 gleich K ist. So richtig, oder? Da wissen wir aber Bescheid drüber. Induktionsannahmen. Also ist A minus 1 gleich B minus 1. Oh, dann addieren wir mal auf beiden Seiten eine 1. A gleich B. So, und was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Habe ich die Induktion falsch angewandt? Was ist immer ein guter Weg, um sich klar zu werden, wenn man irgendwelchen Unsinn beweist? Wo geht es zum ersten Mal schief? Für k gleich 1 geht schief. Und was passiert für k gleich 1? Da habe ich dann zwei Zahlen, die 0 und die 1, und die sind verschieden. Und was tue ich, Gimpel? Ich nehme die 0 und die 1 und subtrahiere. Und komme von der 0 und der 1 auf was? Auf die minus 1 und die 0. Und bitteschön, wir machen keine Aussage darüber, dass die 0 mit irgendwelchen negativen Zahlen, wir machen keine Aussage über den, im Induktionsanfang, ja, dass die 0 mit irgendwelchen negativen Zahlen identisch ist. Hier, an der Stelle, ist der Fehler. Wir können einfach nicht die Induktionsannahme anwenden, weil sie spricht nicht über negative Zahlen. Okay, danke schön.